Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute natürlich wieder mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo.
Und meiner Person Philipp Stein. Volker, wir wollen heute sprechen über ein kleines, aber feines, ja, Magazin, Heft. Wie auch immer man es bezeichnen will, es trägt den Titel Phono vor und erscheint als ja, Beigabe, als Zusatz zur allseits bekannten Sezession des Instituts für Staatspolitik rund um Götz Kubitschek und Dr. Erik Lehnert. Der Phono vor ist jetzt in Ausgabe 4 angekommen, Oktober 2023. Und ja, lass mich lügen, ist zum ersten Mal irgendwann, glaube ich, im Jahr 2022 als Beigabe der Sezession erschienen. Wird verantwortet von Dr. Dirk Alt, zu dem, ich weiß nicht, möglicherweise du noch den ein oder anderen Takt sagen kannst. Er ist vielleicht nicht jedem Zuhörer bekannt. Und wir haben uns gedacht, da wir ja beides Personen sind, die gerne Literatur verzehren und nicht nur dem Sachbuch zugeneigt sind, dass wir diese Ausgabe des Phonophores einmal besprechen. Wir haben vorherige Ausgaben jetzt ausgeklammert. Das heißt, wir sprechen tatsächlich über das aktuelle Magazin, das als Beigabe zur Ausgabe Propaganda der Sezession erschienen ist. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, es kommen nur diejenigen in den Genuss dieses Heftes, dieser Beigabe, die auch Abonnenten der Sezession sind. Ich kann mal parallel kurz die antaios.de Seite befragen. Ich glaube, es gibt den Phonophon nicht. Es gibt eine Ausgabe dort zu erwerben. Nein, gibt es auch nicht mehr. Es ist zumindest eine im Archiv eingestellt. Ich glaube, es ist die 3. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Überdruck gab, dass man den noch verkaufen wollte. Jedenfalls gibt es kurzer Recherche nach keine Ausgabe aktuell im Netz zu erwerben. Vielleicht irgendwo antiquarisch, das schaue ich jetzt mal parallel nicht nach. Wir sprechen also über Ausgabe 4 des Phonophor des geschätzten Herrn Dr. Dirk Alt. Volker, vielleicht kannst du das auch mal gleich noch als kleine Einleitung verknüpfen mit dem, als kleiner Werbeblock, mit dem mit der Discord-Diskussion, die da parallel läuft.
Ja, genau. Also über die Person von Dr. Dirk Alt kann ich nicht mehr sagen. Ich wusste bis eben auch nicht, dass er Doktor ist. Man verzeihe es mir. Aber tatsächlich hat ja der geschätzte Dirk einen Discord-Server, Rechte lesen, so ist der Name des Discord-Servers, wo eben regelmäßig Bücher aus unserem Dunstkreis, also natürlich viele Werke vom antaios Verlag und vom Jung Europa Verlag besprochen werden, aber eben auch diese Phonophor-Hefte immer wieder diskutiert werden und eben in der aktuellen Ausgabe, in der Ausgabe 4, wie sie vor uns liegt, ist die eine Geschichte eben auch von einem der fleißig Mitdiskutierenden, wie man neudeutsch sagen würde, dort im Heft vertreten. Und das ist eine Geschichte, über die man reden muss. Also wir haben es jetzt nicht zufällig ausgerechnet diese Ausgabe rausgepickt, sondern du hast sie gelesen und mir dann weitergereicht. Wir waren beide der Ansicht kurz beim Gespräch, dass man darüber reden muss. Mhm. Und es ist natürlich auch eine nette Gelegenheit, um einerseits auf den Phonophor an sich, auf diese Idee der Literaturbeigabe hinzuweisen, was eine sehr, sehr gute Sache ist. Also Autoren, die sich vorher nicht an irgendwas versucht und die auch nicht die Möglichkeit haben, auf große Verlage, das ist ja der Vorteil unseres Lagers, zuzugehen, sich dort zu versuchen, erste Texte einzusenden, gelegentlich auch abgedruckt zu sehen. Und andererseits natürlich gibt es eben dieses Projekt des Discord-Servers Rechte lesen, wo ich auch eher schlecht als recht mitdiskutiere. Also meistens fehlt mir die Zeit, um das alles zu lesen, weil die alle komplett wahnsinnig sind. Aber meinen Senf gebe ich da auch gerne immer mal zum Besten. Und es ist natürlich auch interessant, so was die anderen so von Geschichten halten, wie die einzuordnen sind. Man findet dort ja auch viele langjährige, gute Unterstützer des Jungen Europa Verlags. Deswegen ist das einfach eine gute Sache. Und wer Interesse daran hat, an den Discord-Server mitzuwirken, nochmal kurz die Anmerkung, der kann dem Dirk Alt auf Twitter schreiben und kriegt dann einen Einladungslink. Er heißt auf Twitter, glaube ich, alturalt.
Ja, beziehungsweise für diejenigen, die etwas oldschooliger unterwegs sind, unter der E-Mail-Adresse schreiben@secession.de kann man Dirk Alt auch erreichen. Man soll einige Zeilen zur Motivation beifügen, also keinen ausführlichen Lebenslauf mit Wohnort und Kontostand kann man auch machen. Aber es geht darum, kurz zu schreiben, warum möchte ich teilnehmen, was lese ich so und so ein paar Zeilen eben, warum man gerne an so einem literarischen Lesezirkel im Internet teilnehmen möchte, schreiben@secession.de, dann kann man dort teilnehmen, wie gesagt, auf Discord, du hast es schon gesagt, wer nicht weiß, was Discord ist, der möge einfach Google bemühen. Aktuell, das ist vielleicht auch ein ganz netter Anlass, Volker, wird ja dort ab heute, ab dem 1. November, wo wir jetzt aufzeichnen, wird ja dort auch ein Roman aus dem Jung Europa Verlag besprochen, nämlich Sea Changes, damals meisterhaft übersetzt vom Kollegen Nils Wegner, verfasst von Derek Turner, von uns bezeichnet als eine Art Herlager der Heiligen 2.0. Aus meiner Sicht ein, wenn nicht das, am meisten unterschätzte Buch aus dem Jung Europa Verlag, aktuell für 15 statt 24 Euro bei uns auf der Internetseite zu erwerben, 464 Seiten. Wirklich ein tolles Buch, gerade auch wieder unglaublich aktuell durch diese ganze Migrationsthematik, ist aber kein stumpfer Brocken. Also man muss sich damit auseinandersetzen wollen, das wollen die Jungs und Mädels auf dem Discord-Server und deswegen, wer da noch fix einsteigen will, schreibt an Dirk Alt, schreibt notfalls vielleicht auch an Volker, der vermittelt und bringt euch dort ein. Und warum sagen wir das? Der Dirk Alt ist, wie erwähnt, der Schriftleiter, könnte man sagen, der Organisator dieser Phono-Vorhefte. Ich glaube, bis auf die Ausgabe, die sich einem, die sich Volker Mohr gewidmet hat, einem expliziten, eine Ausgabe, die sich nur mit einem Autor beschäftigt hat. Die hat, glaube ich, Götz Kubitschek verantwortet, sonst macht das der Dirk Alt. Hat also zwei Hefte vermutlich. Ich weiß nicht, ob die eine Sonderausgabe war, müsste ich jetzt lügen. Dirk Alt ist jedenfalls dafür zuständig, daher dieser kleine Schwenk von uns. Willst du noch irgendwas vielleicht kann man noch irgendwas zum Phonophor generell sagen. Ich habe das hier mal kurz rausgesucht, wer selber schreibt und Interesse hat. Die Beiträge werden mit einem nicht unerheblichen Stundensatz sozusagen vergütet, nämlich mit dem gleichen, der auch für Sezessionsbeiträge angesetzt ist. Das ist, kann ich sagen, nicht wenig, vor allem nicht für die rechte Publizistik. Die Beiträge, lass mich lügen, dürfen, glaube ich, fast alle Genres umfassen. Hier wird selbst von Märchen, Horrorkriminal oder Erotikliteratur gesprochen. Nicht das Genre sei entscheidend, sondern die Qualität und eine Länge bis 40.000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Das sind ein bisschen so die Rahmendaten. Wer also selber zur Feder greifen möchte, um dort mitzuwirken, kann das tun. Und denkst du, es ist noch notwendig, was zum Begriff Phonophor zu sagen?
Nein.
Nein. Gut. In Ordnung. Wer das wissen möchte, der möge mal Fräulein Google bemühen. Da findet man alles. Und wer es nicht kennt, es hat was mit Ernst Jünger zu tun. Ja. Ein Autor, den du ja sehr schätzt, Volker.
Ja, und du nicht?
Nicht so sehr wie du, ja, das stimmt. Aber das werden wir, glaube ich, zu gegebener Zeit nochmal ausdiskutieren. Vielleicht in so einem 3- oder 4-Stunden Livestream. Wenn wir denn endlich mal wieder Bier geschickt bekommen würden von unseren Zuhörern, dann könnten wir das mal in die Tat umsetzen, ne?
Das wird in furchtbare Gewalt enden.
Hoffen wir es nicht. Gut.
In exquisiter Barbarei.
Exquisiter Barbarei, genau. Kommen wir nun endlich nach unserem langen Vorgeplänkel zu den beiden Texten, muss man sagen, die in der aktuellen Ausgabe des Phonophor abgedruckt sind. Dirk Alt mag es uns nachsehen, dass wir seine Vorbemerkung zum Begriff des Heldischen einmal auslassen. Diese Art kurzes Vorwort. Und direkt zu den beiden eingereichten Texten kommen. Vielleicht vorab, Volker, wir haben es hier mit einem sehr langen Text zu tun. Was heißt sehr lang? Vergleichsweise sehr langen Text. Der umfasst tatsächlich 30 Phonophor-Seiten, wohingegen der andere, lass mich mal lügen, boah, so müsste jetzt zählen, 7-8 Seiten umfasst. Also es gibt hier ein gewisses Ungleichgewicht in der Länge. Es wird sich zeigen, ob es auch ein Ungleichgewicht der Besprechungslänge jetzt in unserem Gespräch geben wird. Ich frage dich aber ganz spontan, womit möchtest du denn anfangen?
Lass uns mit dem kürzeren anfangen.
Okay, der kürzere Text stammt von einem Herrn Richard Rau. Ich kann, um ehrlich zu sein, nicht beantworten, ob es sich um ein Pseudonym handelt. Weißt du das?
Nein, ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht. Auf jeden Fall steht hier Richard Rau, 1999, bitte zuhören, 1999, studiert Gesellschaftswissenschaften im tiefsten Westdeutschland. Deutscher Spätherbst, das ist der Titel des Beitrags, ist seine erste Veröffentlichung. Das hat mich hellhörig gemacht.
Ja.
Denn sowas ist meistens nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
Ja.
Deutscher Spätherbst, Volker. Deutschland im Herbst, würde man als alter Musikhörer vielleicht vermuten. Nein, worum geht's? Möchtest du in den Text einleiten? Möchtest du was dazu sagen?
Es ist tatsächlich eine aktivistische Behandlung, beziehungsweise eine literarische Behandlung des Aktivisten Innenlebens. Der Text ist durchaus politisch gefärbt. Also wir haben ja auch in der Vergangenheit immer oft drüber gesprochen, könnte dieser Text auch in der FAZ stehen oder was. Das könnte der nicht. Es hat ganz deutliche Bezüge zur IB, würde ich jetzt mal sagen. Es wird Bezug genommen auf die Corona-Zeit, in der sich der Protagonist in dieser Kurzgeschichte engagiert in irgendeiner Form von Gruppe, also auf Montagsdemos geht und dort mitdemonstriert. Es ist ein Student in Westdeutschland offensichtlich.
Mhm. Hört sich nach Hamburg oder so an, ne?
Nee, es ist ganz witzig, weil ich, wo ich die ersten Zeilen gelesen habe, mich sofort in mein Studentenwohnheim in Augsburg gebeamt sah, das genauso aufgebaut ist, mit dem Unterschied, dass diese Gemeinschaftsküche in Freiburg stand, wo ich mal war, aber dass ich eine ähnliche Szenerie hätte abspielen können und ich praktisch zu jeder Szene, die da stattgefunden hat, irgendwie eine Entsprechung in meinem eigenen Studentenleben damals gefunden habe und natürlich nicht nur jetzt so von Studentenwohnheim und da ist dieser komische Typ, das auch. Selbstverständlich hatte ich auch einen Rechner in meinem Studentenwohnheim aufgebaut und eine Karte des Römischen Reichs unter Trajan, die allerdings aus Rome Total War aus der Packung entnommen war.
Also ist auch ein Generationentext, ne? So ein bisschen.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Sondern natürlich auch von dieser Stimmung eben, was damit rübergebracht wird. Also es ist jetzt, wie man das eben nicht erwarten würde, keine Lobhudelei auf den Aktivismus. Es ist sehr melancholisch bis eigentlich so tiefschwarz gemalt mit Worten, in der dieser Typ, um den es geht, dieser Student, irgendwie auf einer Sinnsuche ist. Und die wird ja sozusagen auch durch seine Bekanntschaft mit S, das ist eben der Typ, der die Bude nebenan bewohnt im Studentenwohnheim, eben auch so ein bisschen beschrieben. Er verdeutlicht es so ein bisschen. Dieser Aktivismus, wie gesagt, der wird nicht Glorreiches wird dem hinzugedichtet, sondern sagt halt, gut, die meisten Leute sind halt resigniert und an Saufen oder Kokain interessiert, zumindest wird es so angedeutet, was sehr, sehr witzig ist, weil natürlich dann auch auf dem Discord zum Beispiel die Frage aufkam, ob das denn möglicherweise aus der Realität stammen könnte, also ob es
und ist eine Stelle, auf der die sozusagen darauf hinweist, ne?
Ja, genau. Ja. Also, dass dann die Nase sich gepudert wird. Also kann natürlich auch Schnupftabak sein oder was weiß ich.
Pep.
Ja, passt, vielleicht auch einfach nur Kinderbrause, man weiß es nicht, aber es ist ja auch egal. Es passt auf jeden Fall sehr gut rein. Es ist atmosphärisch sehr, sehr dicht geschrieben. Ich würde auch, wenn ich das vorgreifen darf, das für den besseren Text halten, der beiden Prosatexte hier. Aber es liegt vielleicht auch an meiner Prägung sozusagen, dass ich mich da sozusagen sofort heimisch gefühlt hatte, weil mir die Szenerien alle vertraut vorkamen. Und der ist sprachlich sehr, sehr kohärent, dicht. Es passt alles zueinander. Man wird da nicht irgendwann durch irgendwas rausgerissen, meiner Meinung nach. Er ist halt sehr kurz und das kann natürlich von Vorteil sein, wenn man sich am Ende eines Textes denkt, geil, davon hätte ich noch ein ganzes Buch gelesen, dann ist das eigentlich ein Lob für den Text, als wenn du sagst, ja, nach der Hälfte ist langweilig geworden. Das funktioniert sehr, sehr gut, auch wenn natürlich ein Aktivistenroman jetzt nicht ob man sowas jetzt lesen will oder ob...
Ich störe mich ein bisschen an den Begriff Aktivist, muss ich sagen, um mal einzuhaken.
Ja.
Weil so richtig klar, dass es ein Aktivist ist, wird es, finde ich, nicht. Also er spricht ja eigentlich nur von Demonstrationen, oder?
Es gibt doch diese eine Szene, wo er sich mit den Gleichgesinnten trifft.
Stimmt. Es gibt auch die Szene, wo er, kann man ja vorgreifen, jetzt in die Fresse kriegt, wie er selber ausdrücken würde. Hier plötzlich der Schrei, du Arschloch, wir kennen dich. Eine Faust trifft mich frontal. Da ist natürlich auch grundsätzlich davon auszugehen, dass wir hier nicht von reinen Corona-Demogängern sprechen. Auch im Westen nicht. Und auch sein Kollege, der K., wie er hier genannt wird, reagiert ja so, wie man vielleicht reagieren sollte und wie auch eher erfahrene Aktivisten vielleicht reagieren würden. Also du hast schon recht, es wird auf jeden Fall durch die Zeilen angedeutet, dass es sich um Aktivismus irgendwie handelt. Explizit spricht er aber nur von Demo-Besuchen. Also wir gehen zur Demo.
Ja, ich finde es aber das Starke an dem Artikel, an dem Beitrag, dass nicht das mit politischen Inhalten verwässert wird. Also du erfährst nicht, was die Leute auf diesen Corona-Demos sagen. Es sagt das auch sehr, sehr gut. Das ist ja auch meine Erfahrung, dass dann eben da Leute bei den Corona-Demos sprechen, die was Fanatisches an sich haben und dann so Typen, von denen du sofort merkst, die haben sich hier zum ersten Mal auf irgendwas Politisches verirrt und bringen die übelsten Sprechblasen. Wie gesagt, das hat alles zueinander gefasst. Wir hatten im Vorgespräch den Begriff des Authentischen gebracht. Also dieser Text ist authentisch.
Auf jeden Fall.
Also es ist natürlich nicht, weiß ich nicht, ein Tagebuch oder so, aber original erlebt, gefühlt.
Der Text hat mich auch ein bisschen verwirrt. Also lass uns mal kurz, also ich erkläre gleich, was ich damit meine. Lass uns das mal kurz umreißen, weil das haben wir gar nicht gemacht. Worum geht's eigentlich? Also so in aller Kürze, wir sind jetzt gleich eingestiegen. Im Grunde genommen handelt dieser relativ kurze Text ja eigentlich nur, und das nur in großen Anführungszeichen, von einigen Tagen, Wochen meinetwegen, im Leben eines sogenannten Aktivisten, der in einem Studentenwohnheim in einer westdeutschen Stadt lebt und praktisch pendelt, wenn man das mal so nennen will, zwischen einer vielleicht Freundin, zwischen diesen aktivistischen Happenings, er beschreibt das ja eigentlich praktisch als so eine Art Happening, nicht als so eine Art genialer Schachzug, für den er brennt, sondern für so eine Art Ablenkung zwischen eben seinem Studentenwohnheim und gewissen Freundesklicken. Also eigentlich so eine Art Trott, wenn man so will, einer relativ realistischen Beschreibung vermutlich eines studentischen Aktivistenlebens. Und das ist der entscheidende Punkt, und da will ich überspringen vom Thema Beschreibung des relativ mageren Inhalts, wenn man das so nennen will, zu dieser Stimmung. Also was der Text hat, ist Stimmung. Ist total stimmungsvoll. Also der ist kurz, aber wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall ein Generationentext. Also ich kann das auch total nachfühlen, das Ding. Ich kann die Szenen nachfühlen und ich grübele nicht in der Hinsicht, wer ist das? Also wer ist diese Person, die das geschrieben hat, sondern woher stammt der? Weil sowas kann man sich auch zusammenschreiben, auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit meiner Behauptung auf die Nase falle und das am Ende eine 70-jährige Frau ist, ich glaube es nicht, aber das erinnerte mich an Höver. Ja. Es erinnerte mich ein ganz bisschen vom Schreibstil an Höver, aber nur ein bisschen. Es erinnerte mich aber an diese Stimmung, an diese Geschichte. Du weißt nicht, was wahr ist. Es kann auch die Hälfte ausgedacht sein. Aber irgendwas ist da dran. Hm. Also man merkt, das ist ein Szene-Ding. Also derjenige hat Teile davon erlebt oder hat zumindest zugehört, als Leute, die es erlebt haben, das erzählt haben. Er kann eine extrem authentische Stimmung erzeugen. Und wir haben ja ganz viele solche kurzen Hauptsätze,
ja,
die immer wieder eingestreut werden. Wir haben eine, ja, ich will es nicht Fäkalsprache nennen, aber wir haben eine sehr jugendliche Sprache. Ja, wir haben ganz oft Worte, Scheiße, Pisse, Kot, ich stand mit meinen Beinen im Kot, die Beschreibung der Kneipen und so. Also das ist jemand, den ich irgendwie eigentlich, also ich wäre wirklich gespannt, wer das ist, weil das ist eigentlich jemand, wo ich sage, dass uns der ziemlich nah ist,
ja,
auf eine gewisse Art und Weise. Weil ich habe so manche Stellen gelesen und dachte mir, das könnte ein Gespräch sein, was wir nach 10 Bier geführt haben. Also, ja, nicht wir unbedingt, wir beide, sondern so in unserer Gruppe, nenne ich das jetzt mal, erweiterten Gruppe. Zum Beispiel das mit den Funktionsjacken, wo er dann beschreibt, ja, wie die Leute aussehen mit ihren Funktionsjacken, diese Touristen und so. Und also irgendwas hat da bei mir geklingelt. So, weißt du, wie ich das meine? So,
ja,
so im Sinne von, ey, der ist nicht weit von dir weg.
Ja.
So habe ich mich da gefühlt. Und das ist natürlich eine Frage, ob man dadurch einen sehr subjektiven Blick auf diesen Text hat, weil der einen eingefangen hat von der Stimmung.
Das ist ja in Ordnung.
Das ist in Ordnung, aber die Frage ist, wie liest das jetzt ein 70-Jähriger, ein 60-Jähriger?
Na gut, das ist ja egal.
Weiß nicht, ob, ja, egal ist mir das persönlich auch. Aber das ist ja die Diskussion, die es auch durchaus bei Europa Power brutal gab, dass Leute gesagt haben, ich kann das gar nicht fühlen. Das ist für mich so weit weg. Das ist für mich einfach nur so eine eklige, dumme Saufgeschichte. Und
für mich übrigens auch, aber das ist ja.
Aber wenn wir über Literatur, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne sprechen wollen, nicht nur wie wir das jetzt persönlich finden, das ist natürlich auch interessant, aber ist eine Frage, ob das ein Text ist, der halt, wie gesagt, auch auf ein ganz bestimmtes Publikum zieht. Und ich würde mich, Stichwort
Aber so ist das auch immer mit jeder Literatur, die auf ein bestimmtes Publikum zielt oder nicht.
Ja,
außer du schreibst halt so Charlotte Link-Scheiße, oder?
Naja, es gibt, glaube ich, schon überzeitlichere Werke, oder? Also die halt auch 300 Jahre später noch gelesen werden.
Ja, theoretisch schon.
Genau, und ich bin halt, also ich stelle mir, also das ist keine Kritik an diesem Text, dass man sagt, der ist jetzt für ein bestimmtes Publikum oder so geschrieben. Ich versuche nur, weil wir auch über diesen Discord-Server von Dirk Alten so gesprochen haben, glaube ich, dass, also darauf will ich hinaus, ich glaube, verschiedene Leute kommen bei diesem Text zu einer sehr verschiedenen Bewertung des Ganzen.
Ja.
Klar kannst du jetzt sagen, das ist bei allen Texten so. Glaube ich aber nicht, dass es in der Form so krass ist. Also das ist praktisch ein Text, der gefällt einem, oder man kann da, glaube ich, überhaupt nicht nachfühlen. Also man, wie dass man sagt, ja, ist ganz nett, aber ist banal irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
Ja, es gibt ja schon diese überzeitlichen Werke, weiß nicht, Goethes Faust oder so, dann da lesen dann die Leute 300 Jahre später noch drinnen und sagen, ja, da ist eigentlich alles, da steckt schon alles drinnen, da wird,
ja,
über die Weisheit und die Wahrheit an sich philosophiert, was weiß ich. Und natürlich gab es aber auch immer schon eben Werke sozusagen, die sich nur mit den Erlebnissen einer Generation,
klar,
beschäftigen. Ich meine, was ist Stahlgewitter in Stahlgewittern anderes? So, und es ist ja auch in Ordnung. Also ich finde, man muss das ja auch so machen, sozusagen.
Der Text wird halt sonst auch nicht stark, ne?
Das abzutippen, was einen persönlich bewegt. Und ja, weiß nicht, wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, 24 Jahre alt ist, dann beschäftigt einen die Wahrheit und die Weisheit nicht unbedingt, aber vielleicht halt diese ja eher, sag ich mal, Fight Club-artige Stimmung der eigenen, ja, Nutzlosigkeit und vielleicht auch so Lethargie, in der man gefangen ist, was ja an der Figur des S ganz deutlich wird. Deswegen sehr, sehr, sehr gutes Erstwerk. Muss man sagen.
Hat mir auch sehr gut gefallen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hätte zwei kleine Kritikpunkte, wobei der eine ist kein wirklicher, das ist nur eine Anmerkung. Was mir gar nicht gefallen hat, ist der Anfang. Der ganze Text ist, wie soll ich sagen, der bedient wenig Klischees.
Mhm.
Den finde ich sehr authentisch. Das Einzige, was mir nicht so recht gefallen hat, ist diese Beschreibung dieser ja, dieser Öko-Demo.
Aber ist das nicht so?
Teilweise glaube ich schon, aber ich kann ja auch nicht sagen, warum. Es hat mir halt teilweise einfach so ein bisschen so, erinnern mich an die Fotografien des verhungerten RAFlers Holger Mainz oder das, ich finde es ein bisschen zu klischeehaft gezeichnet. Es ist einfach jetzt Meckern auf hohem Niveau.
Ja, wie aber, der durchschnittliche Rentner in Bezug auf geopolitische Debatten immer sagt, ja, irgendwas wird schon dran sein.
Stimmt es ja auch, ist was dran, aber ich finde, der Text kommt damit, also der Text ist dadurch stark, dass er auf eine gewisse Art irgendwie differenziert ist. Er ist nicht so, er spricht nicht alles aus. Es ist nicht alles so klischeehaft.
Ich fand den
Anfang. Das fand ich halt einfach nicht so gut.
Ich fand den Anfang deswegen so gut. Ich hatte die ersten anderthalb Seiten gelesen, bis ich dann kurz weggelegt hatte wegen irgendwas. Und ich war mir noch nicht klar, ob das jetzt zum Beispiel auch aus einer linken, also oder dieser ja, Öko, ja. Perspektive geschrieben sein könnte, weil das am Anfang eben nicht rauskommt. Auch durch die Wortwahl nicht. Es gibt dann irgendeinen Moment im Text, wo man das dann eben eindeutig rauslesen kann, dass die sozusagen nur eine Fridays for Future Aktion sozusagen als Aktionstouristen besuchen und sich das mal anschauen, wie die Leute da liegen und dann von der Polizei weggezerrt werden. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass es sozusagen diese Uneindeutigkeit am Anfang hat. Aber das zeigt ja auch ein prinzipielles Ding, was durch diesen Text, wir hatten es gerade vom Generationskonflikt, heraufbeschworen wird. Nämlich, dass das, was er beschreibt, ein Generationsding ist. Mhm. Ein Boomer, wie gesagt, nicht abwertend verstehen, aber es ist so gemeint. Boomer können diesen Text vielleicht nicht so nachfühlen, wie wir das tun, weil sie keinen Bezug zu ja, diesen Millennials, Zoomern, sag ich mal, zu dieser Generation hat, in der auch wir aufgewachsen sind, die diese ja, Studentenatmosphäre nachvollziehen kann. Aber innerhalb dieser Generation haben ja diese Fridays for Future-Leute, Aktivisten, wahrscheinlich denselben Erfahrungshorizont wie der Typ. Und das zeigt ja auch, dass die beiden eigentlich näher beieinander sind als die durchschnittlichen Ü50-Leute, die gegen Greta Thunberg hetzen, denken.
Ich finde es ja auch literarisch richtig gut. Also ich meine zum Beispiel hier, wir wollen Verständnis erlangen für dieses andere Deutschland, dem wir täglich in unseren Hörsälen, Cafés und Minijobs so nah sind und das wir trotzdem nicht fassen können. Als fast beeindruckend empfinden wir die zynische Kälte, mit der man hier das industrielle Absterben eines ganzen Kontinents feiert. Finde ich super, ist super geschrieben. Mich haben halt einfach, wie gesagt, nimm's mir nicht übel, in Anführungszeichen, aber so ein bisschen, ich fand's einfach ein bisschen zu dick aufgetragen, so dieses, man ist immer nah an den Fleischtrögen, wie ernst meint man es hier am Ende mit dem Notstand, das ist mir ein bisschen zu sehr dieses Welt.de-Klischee von den Protestierenden, die am Ende sowieso nichts zu verlieren haben, also die am Ende sowieso eigentlich alles Bonzenkinder sind. Stimmt, wie du sagst, stimmt sicherlich in weiten Teilen. Ich finde, es hätte dem Text nicht schlecht getan, das vielleicht noch ein bisschen mehr in den Gesamtstil des Textes irgendwie so einzubetten. Aber das ist wirklich eine ganz persönliche, subjektive Kritik auf hohem Niveau. Das ist so eine Kleinigkeit, die mir so in den Kopf gekommen ist. Ansonsten muss man sagen, wenn es wirklich ein Ersttext ist, wirklich starkes Ding, hat mir gut gefallen. Muss man natürlich fairerweise sagen, schlägt natürlich bei uns beiden auch genau in die Kerbe. Ist genau sowas, was wir gerne lesen.
Ja.
Das ist halt Fakt. Aber
was war der zweite Kritikpunkt?
Der zweite Kritikpunkt, das weiß ich gar nicht, ob ich das noch erwähnen will, weil es kein so richtiger Kritikpunkt ist. Ich hatte dir das kurz beim Essen heute gesagt. Es ist ein bisschen das, was aktuell versucht jeder zu schreiben. Das meinte ich noch so. Also es ist, ich meine, man kann ja auch nicht aus seiner Haut, das Ding ist super. Also das ist, wie gesagt, jetzt nochmal meckern auf höchstem Niveau sozusagen. So schreiben halt aktuell, oder versuchen aktuell viele zu schreiben. So ein bisschen diesen Zynismus, diese bisschen Fäkalsprache, bisschen Kracht, bisschen Faserland,
bisschen
Nihilismus, bisschen Popliteratur, bisschen Europa-Power brutal, bisschen Szene-Slang. Ich meine, das Ding ist gut gelungen. Also das ist jetzt keine Kritik in der Hinsicht. Ich habe da wenig dran zu mäkeln. Es ist mir einfach nur aufgefallen, dass das ein Ding ist, was sich, ich will nicht sagen eingeschlichen hat, ist ja vielleicht auch gut, was sich ein bisschen etabliert hat. Vielleicht ist es weniger eine Kritik als eine Feststellung oder eine Bemerkung. Dass das ein Stil ist, den viele jüngere Leute versuchen zu schreiben. Und der ist auch nicht einfach, wenn man immer denkt, na, jetzt schmeißt man ein bisschen mit Pisse und Kacke um sich, also verbal, und schon ist das hier irgendwie so ein Christian-Kracht-Verschnitt. So ist es ja nicht. Ist vielleicht schwieriger, als anderes zu schreiben. Und da haben wir vielleicht auch den Übergang zum zweiten Text, zu dem langen Text, Baltic War Games. Und hier, wir haben es gehabt mit dem Stichwort Generationenkonflikt beziehungsweise Generationentext.
Ja.
Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Jahresdaten, also die Geburtsdaten hier stimmen.
Ja.
Gerd Kröger, 1969 wiederum geboren. Ich meine, das müsste der Jahrgang ungefähr meiner Eltern sein. Klein bisschen jünger. Ist promovierter Wirtschaftsingenieur im Management von Technologieunternehmen. Und du hast es schon gesagt, das ist mit Pseudonym der sogenannte Gotland-Father, der auch in den Kommentarspalten von Sezession.de sein Unwesen treibt. Und hier haben wir es dann also mit einem ganz anderen, hier haben wir es mit der Elterngeneration zu tun, vielleicht sogar schon mit der Großelterngeneration des ersten Autoren.
Ja.
Also mit einer ganz anderen Generation und damit auch mit einem ganz, ganz anderen Text.
Ja, der, aber ich, ja gut, von vorne. Also man merkt das natürlich an der Sprache an, dass hier ein, ja, darf man sagen, älterer Herr schreibt, vor allem an den
mittleren Alters.
Ja,
wie wir.
Mittleres Alter bin ich, ja. Man merkt es an der Sprache, vor allem an den Dialogen, meiner Ansicht nach. Das wäre auch mein großer Kritikpunkt, um den gleich mal vorwegzunehmen. Wir nehmen ihn nicht vorweg, weil wir müssen es erst erklären.
Ja.
Es geht nämlich um einen Typen, der dem Autoren offensichtlich alters-, aber natürlich auch generationsmäßig nahesteht. Der
Friedrich Gauer, IT-Manager.
Gauer, genau.
Friedrich Gauer, IT-Manager.
Der
Best Ager steht hier.
Best Ager, der nach Riga fliegt, um dort einen Geschäftstermin wahrzunehmen und dort ein kurioses Angebot am Flughafen bekommt, nämlich bei diesen Baltic War Games mitzumachen, was so ein Reenactment zu sein scheint, bei der man eben teilnehmen kann in der Rolle eines Soldaten auf jeder Seite, auch Flüchtlingen, wie auch immer.
Es geht beim Kurland, um Rückzug der Deutschen.
Kurland-Kessel 1944, genau.
Ja, genau.
Also ist ja die Situation ist ja die, dass die Heeresgruppe Mitte, wie du weißt, 1944 zerschlagen wurde und die Heeresgruppe Nord sich daraufhin eben im Baltikum zurückgezogen hat, um auch über die Ostsee noch den Flüchtlingen aus Königsberg, aber auch den ganzen Gebieten dort nach
Ostpreußen
zu ermöglichen über die Ostsee eben. Und das ist ja auch in den baltischen Staaten sehr, sehr präsent. Es gibt dann eben diese Szene, wo ein Veteran der Waffen-SS, der lettischen Waffen-SS, dort von so Tübinger Boomer-Omas angegriffen wird mit warmem Kaffee. Es ist sehr, sehr präsent bei den Leuten. Deswegen ist es auch relativ einleuchtend, dass die so eine Art Reenactment dort für Touristen starten könnten. Und der Protagonist beschließt dann einfach, dort teilzunehmen. Beziehungsweise er beschließt nicht, er will eigentlich gar nicht. Weil er natürlich so ein Boomer eben ist. Er ist ein Pazifist, Gutmensch sozusagen.
Gutmensch trifft es, glaube ich, eher, ne?
Ja.
Westdeutscher Gutmensch.
Ja, er wird dann beschrieben, dass er natürlich sich auf den VW-SUV freut, den er dann bei der Leihwagenvermietung bekommen soll. Und
ist ein Touareg, mein Lieber.
Ja.
Ja.
Und deswegen findet er das auch mit dem Krieg, auch dem Zweiten Weltkrieg, alles sehr, sehr blöd und militaristisch und versteht das auch alles gar nicht.
Generell ist er so ein richtiger Schuldkulttyp sogar.
Ja, genau. Mhm. Und landet dann eben in diesem Szenario doch noch drinnen. Also er geht dann doch hin, was mit einer ganz kuriosen Szene mit so einem Fuchs verdeutlicht wird, die ich sehr, sehr, sehr gut fand. Und wird dann in dieses Szenario reingeschmissen, in diesen Kurlandkessel sozusagen und stellt dann fest, dass er ja die ganze Zeit sein Handy zückt und aus der Rolle fällt als Schlachtfeldteilnehmer.
Den Phonophore sozusagen.
Ja, aber alle anderen scheinen das nicht zu checken. Also die bleiben in ihrer Rolle. Und das ist sozusagen...
Na, er erlebt ja sogar, also wir reden ja hier nicht nur von in der Rolle bleiben, sondern wir reden ja hier davon, dass er ja Szenen beschreibt, Mord, Vergewaltigung, also bis hin zur Vergewaltigung von schwangeren Frauen vor ihren Kindern, die dann ermordet werden, aus dem Zug geschmissen, Erschießungen, Folter und alles extrem realistisch. Ja. Also im Prinzip sterben dort Menschen, anscheinend, also aus seiner Sicht sterben dort Menschen, werden in den Kopf geschossen, es gibt Blut, Massengräber. Und es ist einem relativ schnell klar, glaube ich, im Laufe des Lesens, dass hier irgendwas nicht passt. Also, dass das kein Spiel ist. Und ja, das ist dann auch ihm irgendwie klar. Aber er oszilliert immer so zwischen, hä, das ist doch eigentlich ein Spiel und sicherlich gibt es hier irgendwo einen Hinterausgang und das kann doch nicht sein, dass das eigentlich jetzt alles echt ist. Das ist ein total krankes Saw-Szenario, wo ich jetzt irgendwie gefangen bin oder so.
Ja.
Und das ist eigentlich eine interessante Sache an dem Text, finde ich.
Ja.
Dass er nie so richtig, dass er immer sozusagen diese Hoffnung hat, hey, das ist doch alles nur ein Spiel, morgen bin ich hier raus, ich habe ja nur eine Tageskarte gekauft, aber irgendwie ist es doch zu echt, um ein Spiel zu sein. Hier wurde ja gerade eine Frau erschossen.
Ja.
So, und ich sehe die tot vor mir und werf die sozusagen in das Massengrab rein. Das kann doch nicht sein, das kann doch kein Spiel sein.
Ja, es gibt und, ja, das, ja, die Szene, wo er bei einem Oberfeldwebel in so einem Schützengraben rumhängt, die gerade die letzte Verteidigung vorbereiten und er dann noch sagt, ja, ich bin froh, dass ich morgen hier raus bin und die Soldaten dann eher so, ja, eher konsterniert dann dreinblicken, weil sie es auch offensichtlich nicht verstehen zu scheinen.
Ja, da hast du ja immer wieder diesen Mix auch, wo er dann sein Handy eben zückt und praktisch den verschiedenen Soldaten erklärt, dass man da Videos anschauen kann und Fotos machen und so. Das ist also, das finde ich eine sehr interessante Sache. Also dieser Übergang zwischen historischem, will ich es mal nennen, und modernem gelingt dem Autor gut. Also das finde ich nicht zu sehr aufgesetzt oder skurril oder aus der Zeit gefallen. Das passt eigentlich in den Text, finde ich, gut rein. Das ist immer ganz gut verarbeitet.
Ja.
Auch das Grundthema ist interessant,
ja,
finde ich. Also
auf jeden Fall.
Mir geht es ein bisschen wie bei unserer Besprechung zu Babylon Berlin.
Ja.
Ich fühlte mich unterhalten. Ich habe es auch gern gelesen.
Ja.
Also ich fand es nicht langweilig. Ich fand mich nicht, ich habe mich nicht irgendwie abgestoßen oder beleidigt oder was auch immer gefühlt. Also ich habe es gern gelesen. Ich fand es ein unterhaltsames Stück. Und dennoch, und das ist jetzt sozusagen auch der Schwenk zu diesem Babylon Berlin Thema. Und dennoch gibt es an dem Text viele Kritikpunkte. Also unabhängig davon, dass mir Sachen aufgefallen sind, negativ, dass es Kritikpunkte gibt, dass ich Sachen nicht gut fand, hat es mich unterhalten.
Ja.
Das ist ganz interessant. Also es hat seinen Zweck erfüllt, wenn es der Zweck war. Und es hat auch viele geniale Stellen, du hast es gesagt. Ich finde, der Text wabert immer hin und her zwischen literarisch wirklich guten Dingen, wie beispielsweise was du gesagt hast, die Stelle mit dem Fuchs ist natürlich super.
Hm.
Und wieder Szenen, die ich ja aufgesetzt finde. Also plakativ.
Vor irgendwie allem natürlich die Action-Szenen.
Na, ich würde erstmal mit, also es ist immer unschön, so viel Kritik zu üben. Deswegen, man sagt ja vorher immer erstmal die positiven Sachen. Ich habe das jetzt auch nicht gesagt, weil ich jetzt mich scheue, das zu kritisieren. Es hat wirklich, also der Text hat wirklich starke Stellen und ich finde es auch gut, dass er verlegt wurde oder veröffentlicht wurde und ich finde es auch einen guten Aufschlag. Aber mich hat eigentlich schon der Anfang gestört. Also mich stört, Da komme ich wieder so ein bisschen zurück, muss ich nochmal drauf zurückkommen, auf diese Anfangsszene auch von der anderen Geschichte.
Ja.
Ich hasse Texte, in denen die Dinge so klischeehaft vorliegen.
Ja.
Warum ist dieser Typ so schablonenartig? Best Ager, IT, Flugzeug, Sicherheit, Tuareg, Familie zu Hause, aber nicht wirklich glücklich. Warum ist der so schablonenartig? Warum hat der nicht irgendwas an sich, was mich verblüfft, was mich überrascht, was aus der Rolle fällt? Warum ist das so GZSZ-mäßig? Das mag ich immer nicht. Also warum fügt man so einer Figur nicht irgendwas bei, was den irgendwie interessant macht? Und warum ist der nur so ein Abziehbild? Das ist auch so ein Ding beispielsweise, schmeißt mich ins Grab, ja, dass ich Hellager der Heiligen kritisiere, aber das ist das auch so. Jede Figur steht für irgendein Symbol. Also, ja, ne, da sind die Figuren keine tiefgehenden Figuren, sondern es geht darum, dass die irgendwas symbolisieren. Der Priester ist das, der Soldat ist das. Bei Raspei ist das häufig so. Und hier ist es auch eben so, warum ist der Typ so Standard? Warum hat der nicht noch irgendwas, was mich irgendwie reizt? Und da muss ich halt sagen, wenn ich das lese, Friedrich Gauer, IT-Manager, Best-Ager, ist im Landeanflug auf Riga. Ja, klingt jetzt fies, aber weiß ich nicht. Also Helly Hansen-Jacke, Trolley, WhatsApp-Nachrichten. Warum? Warum nicht irgendwas anderes? Warum nicht irgendwie was anderes? Gut, ist aber nicht so schlimm. Ist vielleicht für viele Leser halt einfach so dieser Standardcharakter. Man weiß, was man dann zu erwarten hat. Aber dann geht's weiter mit dieser Stelle, die du ja schon beschrieben hast, wo dieser SS-Veteran von diesen westdeutschen, ich weiß nicht, süddeutschen, ich glaube Tübingen, ne? Ja. Tussis angegriffen wird, will ich mal sagen. Warum sind die so? Die gibt's natürlich, solche Weiber. Jeder weiß, jeder kennt die. Jeder findet sich da wieder. Sowas kann man schreiben. Aber weiß ich nicht. Der Typ ist eine Schablone, die Tussis sind eine Schablone. Ich wünsche mir da irgendwie mehr.
Weißt du? Ist natürlich auch dem Format geschuldet, dass du natürlich in einer Kurzgeschichte, und das soll man ja auch nicht, wenn man jetzt mal diese Kurzgeschichtentheorie rannimmt, kannst du dem Charakter natürlich nicht 1000 Facetten.
Aber, ja, das ist richtig.
Aber
das ist richtig.
Ich sehe es natürlich, ist vielleicht auch dieses Generationen-Ding, dass ich natürlich von einem unbändigen Hass auf Boomer getrieben werde und deswegen natürlich auch diese Hauptfigur unsympathisch finde und trotzdem natürlich ist die natürlich eindimensional. Also die Boomer, die man trifft, auch vielleicht in der Form des eigenen Vaters oder der eigenen Mutter, die sind ja nicht so. Die sind ja nicht unreflektiert Schuldkulttypen. Aber ja. Ne, also selbst wenn du in der bayerischen Vorstadt ins Neubauviertel marschierst und nach 4 Bier das Thema auf den Kurlandkessel 1944 kommt, wie das ja immer der Fall ist, zumindest ist es meine Erfahrung, dann werden diese Leute ja auch nicht sagen, es ist alles komplett schlimm und die Nazis und so, sondern da gibt es schon noch eine Schicht drunter. Aber es ist überlagert von verschiedenen Formen der Vertrennung, auch des Selbstbetruges, der nicht damit Auseinandersetzung. Und das ist bei dem Typen ja nicht so. Mhm. Also ich glaube, gerade in dem Moment, in dem er da reingeworfen würde in so ein Szenario, würde sich auch sein Verhalten dazu verändern. Also dann nicht, gehst du ja nicht hin zum Waffen-SS-Offizier und sagst, hier, du bist übrigens Nazi und denk doch mal an den Holocaust, was der ja so tut.
Ja, ja.
Und das, ich verstehe schon, was die Intention sozusagen des Autors damit war. Es hat ja auch was Reizvolles sozusagen, so einen Boomer-Gutmenschen einem Waffen-SS-Offizier gegenüberzusetzen und den zu fragen, hier, bist du eigentlich bescheuert, warum verteidigst du eigentlich deine Heimat? Das ist schon auch ein bisschen humoristisch so, aber es verfängt halt auch nicht wirklich.
Man hat halt gleich gemerkt, aber das sehe ich gar nicht als Kritik, muss ich sagen, in dem Fall, dass hier ganz stark was Autobiografisches mitschwingt. Du hast das ja dann nochmal bestätigt. Da wurde ja, hast du ja gesagt, auf diesen schon eingangs vorgestellten Discord-Server drüber diskutiert, dass also hier eine biografische Note mit drin ist.
Genau.
Also irgendwas Reelles sozusagen musste mit drin sein. Das hat man irgendwie gemerkt. Es musste jetzt nicht unbedingt die eigene Familiengeschichte sein, aber irgendwas, was man gelesen hat, gehört hat oder so. Da hat man schon, also ich finde, man hat relativ stark gemerkt, gerade wo es dann aufs Ende zugeht mit den Details und sowas, dass das irgendwie irgendeine Sache ist, die man verarbeitet hat. Ja, es wirkt halt, also nochmal, es ist ein lesenswerter Text. Und ich empfehle auch jedem, den zu lesen. Und ich glaube auch, dass viele Leute zu einem ganz anderen Urteil kommen werden bei diesem Text. Es ist mir manchmal halt einfach so ein bisschen zu bemüht. Das ist so, wie wenn ich mir einen Zettel nehme und schreibe, das ist mein Thema und das soll dabei rauskommen. Und das ist meine Intention mit dem Text. Ich will das und das erreichen oder das will ich rüberbringen, das will ich beschreiben. Das ist mein Plot, meine Geschichte. Und irgendwie muss ich einige Dialoge jetzt so gestalten, dass die Geschichte vorankommt oder dass dieser Inhalt drin ist. Und ich finde, das merkt man gerade bei den Dialogen manchmal, dass die nicht, also manche sind sehr gelungen. Also ich finde zum Beispiel diese Soldatendialoge manchmal gar nicht so schlecht. Also da hat auf jeden Fall jemand relativ viel, ich sag mal, Lanzer-Literatur gelesen oder sich mit dem Thema, glaube ich, schon beschäftigt. Das finde ich, wirkt jetzt nicht total aus der Zeit gefallen. Weiß ich nicht, ob du das, du siehst es vielleicht anders. Also ich fand das jetzt nicht auffällig, dass das jetzt irgendwie total aufgesetzt war. Aber es gibt halt so, gerade dass diese Verteidigung, ich will es nicht Verteidigung der SS nennen, aber dieses Heimatgedanken, so diese, wir halten die auf, weil unsere Frauen in Ostpreußen sitzen, das ist manchmal ein bisschen zu sehr bemüht. Da wäre es manchmal besser gewesen, Dinge nur anzudeuten oder Sachen wie im zweiten Text so ein bisschen mitschwingen zu lassen oder also es wird eigentlich alles ausgesprochen und das auch in diesen Action-Szenen.
Ja,
es wird alles ausklamüsert. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, was dem Text halt sozusagen fehlt, wofür der Autor erst logischerweise nichts kann, weil er nicht im Kurlandkessel rumgelaufen ist 1944, ist halt diese Authentizität, die dem zweiten Text sozusagen reingeschrieben ist. Mhm. Und man merkt das an so manchen Stellen eben, wo für meinen Geschmack einfach zu viel passiert. Also dann sind sie, glaube ich, am Hauptverbandsplatz und plötzlich werden die von so einem russischen Spähkommando hops genommen, die dann irgendeinen Typen foltern. Aber bevor der Typ, der Russe, dem zu folternden SS-Soldaten eine Kugel in den Kopf setzt, kommt ein anderes deutsches Gegenangriff-Kommando und erschießt alle Russen und daraufhin kriegt dann der Russe eine Kugel in den Kopf. Das ist halt
zu viel Tarantino.
Ich wollte gerade Tarantino sagen.
Ja, witzig.
Das passiert zu viel auf einmal. Es ist ja auch ganz interessant, wenn du es jetzt zum Beispiel mit Ein Traum aus Blut und Dreck vergleichst. Das Ganze ist ja nicht so Tarantino-heldenhaft. So. Also wenn du gefangen genommen wirst, dann ist das halt die ultimative Niederlage. Und es gibt dann einige wenige, die so komplett geisteskrank dann 4 Jahre sich auf der Flucht befinden, um dann irgendwie von Sibirien nach Hause laufen. Aber die, da passiert dann nichts mehr. Es gibt dann halt keinen hier Deus Ex Machina-Moment, wo dann halt plötzlich dann doch noch der deutsche Gegenangriff erfolgt und der Typ, der gerade noch einen foltern wollte, dann selber zum Opfer wird, dass sich die Rollen umdrehen sozusagen. Das passiert halt nicht. Man muss ja auch auf Hinblick auf die Auflösung der Geschichte dann nicht auch zu sehr auf so Sachen wie Realismus pochen, das ist ja nicht auch Quatsch. Vielleicht ist das, könnte ja auch sein, das ist so, wie sich der Typ eben den Krieg vorstellt, weil das alles in seinem Kopf stattfindet oder so. Das könnte man auch so hininterpretieren, aber es hat mich schon ein bisschen gestört, dass da zu viel passiert. Ganz besonders natürlich an der Szene, wo eine Junkers Ju 87 angeblich eine Jak 9 abschießen sollte, aber das ist natürlich. Ja, es leuchtet mir nicht ein, warum das der Fall sein sollte, weil das eine ist ja ein Sturzkampfbomber und das andere ist ein hochklassiger Jäger. Ich glaube,
jetzt kommt die Korinthenkacke wieder.
Ja, das ist schon. man merkte, dass da offensichtlich nicht genug Il-2 Stumovic gespielt wurde.
Oder COD-1. Ja. Kommen wir zum Ende des Textes, nicht unbedingt des Podcasts, des Textes. Ich fand diesen kleinen Husarenritt, der dann ab Seite 32 stattfindet von 34. Also das Ende ist dann relativ komprimiert.
Ja.
Den fand ich grundsätzlich gelungen. Also dass sozusagen der Text in seinem Tempo dann anzieht.
Ja.
Dass das Ende so ein bisschen staccato-mäßig dann sich relativ schnell bewegt und nach vorne kommt. Das Ende selbst, wir hatten da ja ganz kurz schon mal drüber gesprochen, ist ein bisschen kitschig. Hat mir aber gefallen, hat mich ein bisschen an Waffenbrüder erinnert, ist so ein bisschen.
Ich fand das total stark.
Ich fand es auch gut, aber es ist trotzdem ein bisschen kitschig, so wir drei waren wie brüdermäßig. Also so weißt du, wie ich das meine, es ist so ein bisschen kitschig, aber ich finde es auch gut. Das Einzige, was
mich. Aber da merkt man auch wieder, dass es authentisch ist, weil wie ich es aus dem Discord-Gespräch rausgehört habe, ist ja dieser, ist das kohärent mit des Autors Vorfahr, ich weiß nicht, ob es der Urgroßvater oder Großvater war, der genau an dieser Stelle im Kulan-Kessel gefallen ist und das sozusagen an so eine kleine Anregung über ja, über die eigenen Vorfahren ist. Es ist lustigerweise auch ein Motiv, das in meinem Erfolgsroman der, ins Blaue sozusagen vermittelt wird. Und also sozusagen, man kann jetzt streiten, ob das jetzt unter Epigenetik zusammenfällt, also die, die blutübertragene Erinnerung. Also dass, dass sich sozusagen Erinnerungen plötzlich bei, bei einem Nachfahren wieder einschleichen. Und das hatte der Text extrem gut gemacht. Er hat es auch vorher angedeutet, zum Beispiel mit diesem Hörbuch, das er beim Fahren durchs Baltikum.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir gar nicht angesprochen.
Ja, das fand
diese physikalische Komponente, die da vorkommt. Also
genau.
Stichwort Quantenmechanik und sowas. Ne?
Genau, ja. Also die Möglichkeit, die das Vergangene doch noch zu beeinflussen.
Ja.
Ganz kurz zusammengefasst, ja. Und das fand ich extrem gut. Das hat sehr, sehr, sehr gut da reingepasst. Und mit dem Ende, das ich wirklich, das ist sehr emotional, es ist aber total stark und eben authentisch geschrieben. Und deswegen
ich finde das Ende auch gut, also verstehe mich nicht falsch. Ich finde das Ende gut. Eine Sache gefällt mir da gar nicht, das hatte ich dir schon gesagt, aber ich will das nicht spoilern. Das ist, wie er die Sache so ein bisschen auflöst.
Ja.
Stichwort vom Sofa fallen.
Ja.
Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Du hast schon gesagt, wie will man das sonst auflösen? Ist ein Argument. Hat mir nicht, hätte ich mir irgendwas, ich weiß, ich, also ich habe damit nicht gerechnet und da dachte ich mir, das ist irgendwie so die, die plumpeste Lösung.
Ja.
Dennoch ist das Ende sehr gut gelungen. Also das ist halt so ein, ist halt ein Detail, wie es halt auflöst.
Ja.
Auch, du hast ja schon zu Recht auch gesagt, vielleicht bin ich da auch zu kritisch, es ist halt eine Kurzgeschichte. Es ist kein 300-Seiten-Roman. Ist halt auch Fakt. Rundherum einen Text.
Es ist ja auch nicht nur so. Also es ist ja auch nicht so einfach. Es gibt ja ganz, 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 ganz am Ende, ich glaube im letzten Satz, wo der Protagonist dann doch am mutmaßlichen Grab seines Vorfahrs steht, und ein Bauer oder was auch immer, ein Anwohner dort, ihm die Hand auf die Schulter legt und an einem Detail der Hand erkennt man, dass es eine Figur aus dem Text ist, was dann wieder die Auflösung des Textes zuvor in Frage stellt.
Ja, ja,
das ist
es
schon gut.
Es ist gut, es lässt einen da, also ja, er löst es nicht wirklich auf. Also er bringt einen doch noch, dann noch doch ins Grübeln, ob, das hat mich so ein bisschen, das ist so ein Shutter Island-Moment.
Ja.
Wo man sich so fragt, hä, ist das jetzt, also das ist, das kommt mir erst gerade, das ist eigentlich nicht, ist ja durchaus vergleichbar mit Shutter Island, mit dem Film, mit dem Ende, wo der, der Zuschauer auch irgendwie zurückgelassen wird mit der Frage, hä, ist das, war das jetzt ein Traum oder nicht, oder war das, jetzt habe ich es doch verraten, ne, nee, ja, wie auch immer, also fand ich auch nicht schlecht, fand ich auch gut, ich kann keine literarischen Tipps geben, weil ich keine Literatur, also weil ich sowas nicht schreibe. Ich will mich nicht erdreisten, da irgendwie eine Art Tipps zu geben oder eine Art Urteil zu fällen. Ich glaube aber, wenn man in Zukunft daran arbeiten möchte, weiterhin in der Art zu publizieren, und das fände ich schön, wenn der Autor das machen würde,
ja.
Dann würde man wohl am ehesten so ein bisschen an diesen Dialogen feilen. Wobei das, glaube ich, auch somit das Schwerste ist. Ich meine, du schreibst ja selber viel, das sind schwere Dinge, ne? Solche Dialoge.
Ja, deswegen schreibe ich ja keine Dialoge mehr.
Das ist wirklich. Das ist natürlich das Einfachste.
Ja, aber das ist tatsächlich irgendwie sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich ja auch, also gibt es ja auch immer regelmäßig Lack auf Twitter, großer Bertolt Brecht-Fan, weil er das ja in seinen Dramen sozusagen, die ja nur aus wörtlicher Rede sozusagen bestehen, total genial immer hinkriegt. Auch über alle Zeiten hinweg und so. Also auch so Anachronismen sozusagen spielend überwindet, wo dann, weiß ich nicht, der Panzerreiter dann auf die Szene 1929 Bezug nimmt und so. Aber ja, vielleicht ist es ja auch eine grundsätzliche Frage des Phonophores, das hier war jetzt sozusagen die Ausgabe zum Generationenkonflikt. Wir haben einen Text, der, wie gesagt, tut mir leid, es ist aber so, ein Boomer-Autor geschrieben hat und der andere offensichtlich ein Millennial bzw. Zoomer, der so gerade an dieser Schwelle sozusagen steht, die sehr, sehr unterschiedlich sind, aber beide irgendwie auch diese Charakteristiken, die diese Generation mit sich bringen, in ihre Texte mit reingeschrieben haben. Aber interessant wäre ja, wenn man sozusagen dieses Feld des Generationskonflikts, der ja auch nicht alles ist, wieder verlässt. für die beiden Autoren und zum Beispiel sich an was versucht, was nichts damit zu tun hat. Das sehe ich zum Beispiel bei dem Autoren von Baltic War Games, halte ich das für einfacher, also jetzt an dem, was ich jetzt gelesen habe, während natürlich sich bei dem Richard Rau sozusagen die Frage stellt, ob den überhaupt irgendwas anderes beschäftigt, als sozusagen die Befassung mit diesem Aktivisten- bzw. Studentenleben, das er offensichtlich selber führt. Und ja. Aber es ist hochinteressant, beide Texte hochinteressant, die man gelesen haben sollte. Also wenn man die Sezession eh bestellt, man kann ja den Phonophor nicht nebenher kaufen, wie wir festgestellt haben, dann wenn die Literaturbeilage bisher immer nur nicht gelesen irgendwo rumlag, dann sollte man das mit spätestens dieser Ausgabe tun und diese beiden Texte lesen.
Ja, wobei ich sagen muss, das mag mir niemand übel nehmen. Ich fand, ich weiß nicht, welches Heft es war. Das Volker Mohr habe ich nicht gelesen, muss ich fairerweise sagen, bisher, diese Ausgabe. Eine war dabei, die fand ich auch echt, müsste ich nochmal schauen. Also hat mich nicht abgeholt. Also die Ausgabe hier fand ich wirklich richtig stark.
Nee, das
ist schön, dass es eine Steigerung ist. Nee, aus meiner Sicht.
Das meine ich ja. Deswegen, also die Ausgabe auf jeden Fall lesen.
Es ist, Volker, generell vielleicht als Abschluss ein honoriges Anliegen, das umzusetzen. Also ich hätte mir auch gewünscht, glaube aber nicht, dass wir das in der Form jetzt so aktuellen Status des Verlages hinbekommen hätten, auch weil wir natürlich keine Zeitschrift haben. Neben der Kehre jetzt, die ich mal jetzt dazu zähle. Ich hätte das auch gern gemacht. Also es ist auch ein Projekt, was ich durchaus gern gemacht hätte. Das ist eine schöne Sache. Ich glaube auch, dass das dem Götz Kubitschek sehr viel Spaß macht, auch wenn es der Dirk Alt offiziell natürlich betreibt oder betreut, wird natürlich der gute Götz da schon auch seine Hand drauf haben. Klar, muss man auch. Und ich glaube, das ist eine Sache, die allen Spaß macht. Also wenn gute Texte reinkommen, macht das Spaß. Das Problem ist ja, in der sogenannten rechten Szene, es ist ja nicht so, dass es noch nie irgendwelche literarischen Wettbewerbe gegeben hätte. Wir haben über die Junge Freiheit diesen Jungautorenwettbewerb, der ist natürlich nicht literarischer Natur, sondern da geht es um Sachtexte, Essays, sowas. Aber auch die Blaue Narzisse hat schon 2010, 11 sogar mit so einem Rilke-Band damals Gedichte einsenden lassen. Hat übrigens damals mein Bundesbruder von der Burschenschaft Ben Beresim gewonnen. Ganz interessant. Ach,
interessant.
Ja, ja, ist auch ein schönes Buch geworden.
Grüße.
Ich glaube, Rilke-Preis hieß das. Es gab dann auch einen Hulbeck-Preis. Ich glaube, der musste umbenannt werden, weil Hulbeck irgendwie die Blaue Narzisse verklagt hat. Ich weiß nicht mehr, irgendwie so war es, glaube ich. Also es ist nicht so, dass es noch nie den Anlauf gegeben hätte, vor allem junge Menschen zum Schreiben zu bewegen, auch von Texten fernab der klassischen, Texte, du weißt schon, ne, des üblichen, Wagenknecht hat das gemacht und der hat das gemacht und dann ist das passiert und dann kamen die Migranten und so, sondern
Du spielst jetzt auf die beliebten Texte von Bendy, keine Ahnung.
Nein. Ich meine einfach, dass das auch oft schon schief gegangen ist. Man hat da Preise ausgeschrieben, man hat da getan und geworben und gemacht und Anzeigen geschaltet und es wurde mal auf Deutsch gesagt einfach nur Scheiße eingereicht. Das muss man einfach mal so sagen. Und die Qualität zumindest dieses Phonophor-Heftes, das ich sehr gerne gelesen habe, war gut. Und wenn das in dieser Form weitergeht, dass auch wirklich gute Leute Texte einreichen, dann ist es ein tolles Projekt und dann ist natürlich der ganzen Sache nur zu wünschen, dass das weiterhin so funktioniert. Und ich glaube, wir hatten das Thema ja schon häufiger, auch Stichwort unsere Kracht-Podcasts. Ist auch eine Sache, die es dringend braucht.
Die Kracht-Podcasts, also, ja, ich würde auch gerne mal wieder einen aufnehmen.
Nee, weil das auch einfach viele Leute anspricht, auf einer ganz anderen Ebene als dieses, hast du schon gesehen, es sind wieder 3000 Blackies mehr übers Meer geschwommen, ganz schlimm, wir müssen sofort demonstrieren gehen. Jeder mag mir diese Übertreibung und diese abschätzige Bemerkung ein bisschen verzeihen. Das ist natürlich eine Überspitzung, aber es kommen eben nicht nur Leute zu Bewegungen und Szenen und Gruppen hinzu, die das Ganze nur machen, weil sie zu viele Ausländer überall sehen, sondern weil es auch Leute gibt, die sich auf einer anderen Ebene angesprochen fühlen. Und sowas kann das Ganze eben auch bewerkstelligen. Und auch unabhängig davon, welchen Nutzen das wohl haben mag. Also das,
ja, stimmt, das haben wir gar nicht diskutiert.
Was denn?
Na, den Nutzen.
Ne, zum Frage Beispiel. Ist, brauchst du einen Nutzen? Also ich wollte gerade darauf hinaus, dass es auch einfach mal für sich stehen kann. Also ja. Es ist einfach schön, wenn es dieses, es mag jetzt als wenig erscheinen, ne? Wenn es dieses Heft einfach gibt und da sind gute Texte drin und ich habe ja, das einfach gelesen. Ja. Geil, super. Ja. Und der Nutzen, dann kommt natürlich noch ein Nutzen dazu. Bei uns kommt ja immer irgendwo ein Nutzen dazu. Und kein finanzieller Nutzen, aber ein weltanschaulicher. Ja.
Ja, gut. Müsste man, glaube ich, in einer eigenen Folge mal drüber diskutieren. Es stellt sich ja gerade bei diesem Richard-Rau-Text ja die Frage, inwiefern das einen Nutzen hat, so tiefschwarz das Zepter über der eigenen Nutzlosigkeit des Aktivismuslebens zu brechen.
Mhm.
Wie gesagt, aber glaube ich, jetzt vielleicht an dem Podcast an der falschen Stelle. Unabhängig davon, Zustimmung, mehr von diesen Heften. Aber ich würde mir auch wünschen, mehr von Richard Rau und dem anderen Pseudonymnamen, den ich vergessen habe, zu lesen. Ja. Vielleicht auch in Buchform.
Mhm.
Das wäre schön. Weil das kann ja sowas auch immer nicht nur ein erster Versuch, sondern auch die erste Treppenstufe sein.
Zu Gerd Kröger.
Gerd Kröger, danke.
Ja, bitte. Mhm. Ja, an dieser Stelle, denke ich, können wir ein Häkchen dran machen. Mal schauen, was der nächste Phonophore bereithält. Ich denke, dass nichts dagegen spricht. Sollte er gut sein, in seiner Gänze oder in Teilen ihn erneut zu besprechen?
Ja.
Denn, wie gesagt, es gibt aus der rechten Hemisphäre relativ wenig Literatur, die man besprechen kann. Und in diesem Sinne, ja, ist eine gute Frage, wie ihr jetzt an das Heft kommt, wenn ihr keine Abonnenten seid.
Ich stelle die PDF im Jungen Europa-Kanal.
Genau, wir kopieren das jetzt, stellen das online. Nein, notfalls ruft ihr bei Antaios, geht ihr auf antaios.de, scrollt runter in den sogenannten Footer, dort gibt es eine Nummer, dort erreicht ihr sehr wahrscheinlich die liebe Anja und sagt, dass ihr unseren Podcast gehört habt, dass ihr ganz gerne den Phonophore haben möchtet. Und dann, denke ich, werdet ihr erfahren, wie ihr ihn erhalten könnt. Aber ich denke, dass das mit einem Abo getan ist und man ihn dann bekommt. Ich will aber nichts Falsches sagen. Also informiert euch. Ich glaube, man kann auch an vertrieb@antaios.de schreiben. Genau, und wer, wie gesagt, Lust hat am Lesezirkel von Dirk Alt, dem Verantwortlichen des Phonophore mitzumachen, wo auch diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, dann nochmal ausführlicher besprochen werden und auch mit anderen Büchern. Der mag sich unter schreiben@secession.de melden. Nochmal der kleine Aufruf. Aktuell das Buch Sea Changes aus dem sogenannten Jung Europa Verlag. Vielleicht noch der kleine Werbeblock, Volker, zum Ende. Bestellt euch, wenn ihr diese Folge interessant fandet und mit Literatur etwas anfangen könnt, unbedingt Russendämmerung von Ilja Rifkin, jungeuropa.de, unser aktuellster, naja, Roman ist es nicht, aber es geht auch in eine durchaus literarische Richtung. Bestellt das neue Buch Nationaler Block von Márton Bekes, wo es um Ungarn und die Machtzentrale Orbán geht, erscheint demnächst, kann vorbestellt werden. Und schaut mal auf podcast.jungeuropa.de vorbei, denn wir haben eine Aktion, die heißt Rein in die Schaufenster. Da brauchen wir eure Hilfe, um unsere Bücher in den Schaufenstern der Mainstream-Buchläden platzieren zu können.
Tipp, einfach werfen mit viel Kraft.
Werfen mit viel Kraft, ja. Gucken, ob es dann da liegen bleibt. Ne? An dieser Stelle macht's gut und bis bald.
Bis dann.